Da freuen sich welche auf den Kindergottesdienst, das ist gut. Sehr schön. Ja, ich möchte einfach noch zum Anfang beten. Wenn ihr möchtet, dürft ihr gerne dazu aufstehen. Herr Jesus, ich danke dir dafür dein Wort und danke, dass es mächtig ist, dass es Macht hat. Und ich bitte dich, dass du jetzt heute Morgen durch dein Wort sprichst, nicht durch mich, sondern dass dein Geist durch mich spricht. Amen. Ja, ich weiß nicht, ob der ein oder andere, ich könnte jetzt eine Umfrage machen, das mache ich jetzt aber nicht, erraten hat, worauf Robert hinaus wollte, worum es heute geht. Ich könnte auch nochmal eine Umfrage machen, wer dieses Buch schon mal gelesen hat. Das ist eher ein kleineres Buch, steht jetzt schon da. Und zwar geht es um Haggai. Wenn ihr mitlesen möchtet, gebe ich euch einen Tipp. Ihr geht einfach bis zu den Evangelien und dann geht ihr 2-3 Bücher zurück. Dann kommt ihr zu Haggai, aber nicht zu weit blättern. Das sind nur 2 Kapitel. Kann man schnell mal überblättern. Aber wenn ihr mitlesen möchtet, tut das gerne. Ansonsten ist der Bibeltext hier auch angeschlagen. Genau. Und da geht es ja um eine Sache, die ich denke, der eine oder andere relativ gut kennt. Und ihr werdet auch noch herausfinden, was der Kompass da auf diesem Bild bedeutet. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ihr wisst, okay, ich habe eine Aufgabe, wenn jetzt jemand Schüler ist, gut, die Kinder sind jetzt draußen. Ich muss auf die Arbeit lernen oder wenn man jetzt zur arbeitenden Bevölkerung gehört, ja, ich habe eine Aufgabe in meinem Job. Und die hat man nicht so richtig gerne. Und man findet immer so eine Sache, die auch man denkt, ganz wichtig ist, aber eigentlich weiß man ganz genau, das ist nicht die Hauptaufgabe, die ich jetzt machen sollte. Aber irgendwie zieht es einen doch wieder dahin. Ich weiß nicht, wer das von euch kennt. Ich kenne das auf jeden Fall sehr gut. Kann einem sogar bei der Predigtvorbereitung passieren, dass man immer mal wieder so ein bisschen abschweift und sich nicht wirklich darauf fokussiert. Und das ist eigentlich nicht so, wie es sein sollte. Und da gibt es eigentlich ein ganz schönes Wort, das ist jetzt nicht direkt aus der Bibel, aber ich habe es gerade schon genannt, Fokus. Also Fokus wird unter anderem beschrieben als eine zielgerichtete Konzentration von Aufmerksamkeit und Energie auf das Wesentliche, also auf das, was wirklich wichtig ist. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, das fällt mir gar nicht so einfach häufig. Und heute in dem Bibeltext soll es eben auch darum gehen, ja, dass das Volk seinen Kompass, seinen Fokus ein bisschen falsch gesetzt hat und dass das auch wieder ins Lot gebracht wird, dass das wieder korrigiert wird. Genau. Schlag gerne mit mir zusammen auf, Haggai 1. Und bevor wir das jetzt gemeinsam lesen, will ich einmal noch kurz auf den historischen Kontext eingehen, weil es geht bei Haggai jetzt an der Stelle sehr viel um den Tempel und da ist einiges davor passiert. Und wenn man jetzt das Buch einfach so aufschlägt, kann es einem passieren, dass man denkt so, okay, wo befinden wir uns jetzt? Genau. Kann man das sehen? Ja. Also, es ist so, dass der Tempel Gottes ja schon eine Vorgeschichte hat. Das fängt eigentlich damit an, dass das Volk als es aus Ägypten ausgezogen ist, dass Gott Mose diesen Auftrag gibt, quasi er gibt ihm die Gesetzestafeln und gibt ihm den Auftrag, eben diese Bundeslade und die Stiftshütte zu erstellen. Was ganz praktisch ist, weil die Stiftshütte ist mobil und weil es sich um Nomadenvolk handelt, ja, ist es auch ganz praktisch, dass man die mitnehmen kann und Gott sagt auch, das ist der Ort, wo ich selbst präsent bin. Das geht dann so weiter und Josua wird dann Anführer des Volkes Israel und auch er nimmt die Bundeslade mit und sie spielt eben auch eine entscheidende Rolle bei der Eroberung des Landes Kanaan, das Israel dann in Besitz nimmt. Und dann ist es so ein bisschen so, dass diese Bundeslade so ein bisschen in Vergessenheit gerät. Es folgt die Zeit der Richter, eine sehr, sehr chaotische Zeit. Und auch bei Saul, dem ersten König von Israel, spielt die Bundeslade keine wirkliche Rolle. Und das merkt man auch, dass das Volk sich immer weiter auch von Gott entfernt. Und David ist dann derjenige, der die Bundeslade wieder zurückholt. und der sie wirklich sich sehr darüber freut und auch am liebsten einen Tempel bauen würde. Aber Gott verwehrt es ihm aufgrund seiner Sünde. Sagt er, du wirst nicht derjenige sein, der diese Bundeslade, der mir einen Tempel bauen wird, das wird dein Sohn Salomo machen. Und das passiert dann auch tatsächlich. Salomo baut einen prächtigen Tempel für Gott und dort ist dann auch die Bundeslade drin und das ist ein Tempel, wie er davor und danach auch nie wieder so war. Doch auch Salomo, wer die Geschichte kennt, wendet sich gegen Ende seines Lebens von Gott ab. Also er folgt auch anderen Göttern nach. Und das als Gericht wird dieses Haus Israel, das dort wohnt, wird quasi in zwei Reiche unterteilt. Das eine ist das Reich Juda und das andere ist das Haus Israel. Und dann gibt es auch wieder eine lange Episode, das ist auch Gegenstand von ein paar anderen Predigten, verschiedene Könige, die einen sind gut, die anderen sind weniger gut, andere sind auch sehr, sehr schlecht. Und das mündet dann letztendlich darin, dass diese beiden Völker verschleppt werden. Das Haus Israel wird durch Assyrien verschleppt im Jahr 722 vor Christus und das Haus Juda wird 586, hier steht jetzt 87, durch Babylon verschleppt. Und das Tragische ist letztendlich, dass das Haus Israel nie wieder wirklich Erwähnung findet. Das heißt also, diese 10 Stämme, die zum Haus Israel gehören, die sind sozusagen verschollen, ne? Die sind verstreut und man weiß nicht so richtig, es gibt keine Berichte über die Rückkehr. Jetzt aber auf der anderen Seite, das Haus Juda, und das sehen wir jetzt hier, letztendlich, die dürfen auf wundersame Weise wieder zurückkehren. Der König von Persien besiegt Babylon und erlaubt Israel wieder in sein Land zurückzukehren. Und da gibt es auch viele Bücher, die darauf Bezug nehmen. Wir konzentrieren uns jetzt aber an der Stelle auf Esra. Und das ist jetzt letztendlich auch da, wo die Geschichte hier an der Stelle einsetzt. Und ich sage noch eben ein paar Sachen zum Tempel, die wichtig sind. Und Gott selbst sagt, dass er selbst in diesem Tempel gegenwärtig ist. Das sagt er an mehreren Stellen. Ich habe jetzt hier mal zwei rausgenommen. In 1. Könige 9, Vers 3 steht, ich habe dieses Haus, das du gebaut hast, geheiligt, um meinen Namen dort wohnen zu lassen, ewiglich. Meine Augen und mein Herz sollen alle Zeit dort sein. Und dann noch, ich habe nun dieses Haus erwählt und geheiligt, dass mein Name ewiglich dort sein soll und meine Augen und mein Herz sollen da sein, alle Tage. Und der Tempel ist sehr zentral in der damaligen Welt, auch für die Israeliten damals, weil nur in diesem Tempel durften tatsächlich auch Opfer dargebracht werden und die Opfer waren irgendwo, wenn auch keine hinreichende Lösung, aber eben zur Versöhnung mit Gott waren diese Opfer notwendig. Damals war Jesus eben noch nicht oder war nicht präsent. Er war schon, er hat existiert, aber eben noch nicht auf der Erde, nicht als Opfer gegeben. Und der Tempel war auch ein sehr, sehr zentraler Punkt von der nationalen Identität der Israeliten. Er hat ausgedrückt, dass der Tempel, das hat Gott ja auch zugesagt, das hatte ich ja gerade gelesen, dass Gott auch seinen Bund zu seinem Volk hält. Und dieser Tempel wird dann tatsächlich zerstört, wie man es hier oben sehen kann. Und man kann sich auch vorstellen, dass das schon eine sehr große Tragik hat. Aber das passiert nicht einfach so. Das passiert, weil das Volk Israel Gott immer und immer wieder untreu wird. Und es gibt viele Propheten, hier kann man das recht sehen, die auch davor warnen und sagen, wenn ihr so weitermacht, dann wird das passieren. Dann wird der Tempel zerstört, dann werdet ihr ins Exil geführt. Das ist eben genau das, was dann passiert. Und da steigen wir jetzt mal ein mit Haggai 1. Ich lese das einmal vor, ich lese es einmal durch und dann gehen wir nochmal Stück für Stück an diesen Text ran. Im zweiten Jahr des Königs Darius, am ersten Tag des sechsten Monats, erging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai an Zerubabel, den Sohn Shealtiels, und den Statthalter von Juda, an Jeschua, den Sohn Josadaks, den Hohepriester, folgendermaßen. So spricht der Herr der Heerscharen, dieses Volk sagt, es ist noch nicht die Zeit gekommen, die Zeit, um das Haus des Herrn zu bauen. Da erging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai folgendermaßen: Ist es aber für euch an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus in Trümmern liegt? Und nun, so spricht der Herr der Heerscharen: Achtet doch aufmerksam auf eure Wege. Ihr sät viel und bringt wenig ein. Ihr esst und werdet doch nicht satt. Ihr trinkt und habt doch nicht genug. Ihr kleidet euch und werdet doch nicht warm. Und wer einen Lohn verdient, der legt ihn in einen durchlöcherten Beutel. So spricht der Herr der Heerscharen: Achtet doch aufmerksam auf eure Wege. Geht auf das Bergland und holt Holz und baut das Haus. Dann werde ich Wohlgefallen daran haben und verherrlicht werden, spricht der Herr. Ihr habt viel erwartet, doch siehe, es wurde wenig daraus. Und brachtet ihr es heim, so blies ich es weg. Warum das, spricht der Herr der Heerscharen, um meines Hauses willen, das in Trümmer liegt, während jeder von euch eilt, um für sein eigenes Haus zu sorgen. Darum hat der Himmel über euch seinen Tau zurückgehalten und die Erde hat ihren Ertrag zurückgehalten. Und ich habe die Dürre gerufen über das Land und über die Berge, über Korn, Most und Öl und über alles, was der Erdboden hervorbringt, auch über Menschen und Vieh und über alle Arbeit der Hände. Da hörten Zerubabel, der Sohn Shealtiels, und Jeschua, der Sohn Josadaks, der Hohepriester, und der ganze Überrest des Volkes auf die Stimme des Herrn, ihres Gottes, und auf die Worte des Propheten Haggai, weil der Herr, ihr Gott, ihn gesandt hatte, und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Da sprach Haggai, der Bote des Herrn, im Auftrag des Herrn zum Volk: Ich bin mit euch, spricht der Herr. Und der Herr erweckte den Geist Zerubabels, des Sohnes Shealtiels, des Statthalters von Juda, und den Geist Jeschuas, des Sohnes Josadaks, des Hohepriesters, und den Geist des ganzen Überrestes des Volkes, sodass sie kamen und die Arbeit am Haus des Herrn, der Heerscharen ihres Gottes, in Angriff nahmen. Am 24. Tag des 6. Monats im 2. Jahr des Königs Darius. Ja, was sagt dieses Volk? Das Volk ist zurück. Es ist zurückgekehrt, es durfte zurückkehren, und jeder baut dann so an seinem Haus. Der Tempel ist da so ein bisschen an der Seite. Hier kann man das ganz gut sehen. Hier links, die bauen an ihrem Haus, und rechts ist der Tempel, der eben zerstört da liegt. Und was sagen sie dann? Es ist noch nicht die Zeit zu kommen, die Zeit, um das Haus des Herrn zu bauen. Warum denken Sie das? Zum Hintergrund, an anderer Stelle steht dann auch wirklich, dass die Leute, die auch noch in diesem Land wohnen, es dem Volk Israel nicht leicht machen, diesen Tempel wieder zu bauen. Also es gibt immer wieder Versuche, das zu sabotieren, das zu verhindern. Das kann sein, dass es auch ein bisschen darum geht. Aber man sieht offensichtlich, denen geht es jetzt nicht ganz so schlecht. Also die fangen an, da ihre Häuser zu bauen und sich eben darum zu kümmern. Und Gott sieht das aber ein bisschen anders. Gott sagt: Es ist aber für euch in der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus in Trümmern liegt. Tja, das einen Moment. Das ist eben ein Ausdruck. Getäfelte Häuser, ich weiß jetzt nicht, wie wichtig euch das ist, aber das ist ein Ausdruck, dass es den Leuten schon verhältnismäßig gut geht, tatsächlich. Und ja, vielleicht geht es ihnen nicht blendend. Man sieht, also es steht ja auch dann, dass sie Mühsal haben, dass es einiges ihnen nicht gelingt, und ja, dass ihre Prioritäten eben verschoben sind, und Gott macht sie eben auch darauf aufmerksam. Und ich habe das jetzt mal überlegt, was könnte das denn sein, im heutigen Übertragen. Stellt euch vor, ich weiß nicht, wer von euch jetzt ein Auto besitzt oder sowas. Es ist jetzt ja gerade wieder Zeit zum Reifen. Finn, du? Okay, interessant. Zeit zum Reifen wechseln. Also wer es noch nicht gemerkt hat, so langsam könnte man seine Sommerreifen aufziehen. Die einen machen selber, der andere macht es vielleicht auch in der Autowerkstatt. Und stellt euch mal vor, ihr gebt euer Auto da jetzt ab. Und vereinbart einen Termin, ja, dann und dann ist das fertig, in der Regel ist es ja am selben Tag. Und ihr kommt wieder, und der Mechaniker sagt dann: Ja, also dein Auto habe ich jetzt noch nicht fertig gemacht, aber an meinem Auto, da habe ich die Reifen gewechselt. Ich weiß nicht, was ihr dann sagen würdet, je nachdem, wie ihr so drauf seid, wenn ihr sagt, okay, Herr, gib mir Frieden, dann würdet ihr vielleicht sagen, okay, das ist schön, dass du deine Reifen an deinem Auto gewechselt hast, aber was ist denn mit meinem Auto? Das war doch eigentlich der Auftrag. Und so ein bisschen ist das hier auch. Irgendwie haben sie den Auftrag verfehlt, oder? Also, es gab einen Auftrag, sie sollen diesen Tempel wieder aufbauen, aber sie machen irgendwo was ganz anderes. Und das hat Konsequenzen. Und das sagt Gott auch an der Stelle, und zwar in Vers 5, ermahnt er sie nochmal, achtet doch aufmerksam auf eure Wege. Und dann kommen in Vers 6, kommt die Konsequenz, ihr sät viel und bringt wenig ein, ihr esst und werdet doch nicht satt, ihr trinkt und habt doch nicht genug, ihr kleidet euch und werdet nicht warm, und wer einen Lohn verdient, der legt ihn in einen löchrigen Beutel. Und dann geht es eben weiter, dann kommt die Anweisung, was sie tun sollen. Achtet doch aufmerksam auf eure Wege. Geht auf das Bergland und holt Holz und baut das Haus. Dann werde ich Wohlgefallen daran haben und verherrlicht werden, spricht der Herr. Dann geht es weiter in Vers 9 und da finden wir auch die Ursache, warum das so ist. Um meines Hauses willen, das in Trümmern liegt, während jeder von euch eilt, um für sein eigenes Haus zu sorgen. Mit anderen Worten, ihr erfüllt gerade euren Auftrag nicht. Ihr seid zu viel mit euren eigenen Themen beschäftigt und das hat Auswirkungen auf euer auch auf das andere Leben. Weil ihr nicht die richtigen Prioritäten setzt, gelingt euch auch das andere nicht. Und ich denke, auch das ist was, wenn man das auf unser heutiges Leben überträgt, dass es schon häufig so ist, dass wir sagen, okay, ich muss jetzt das und das machen. Das ist mir schon äußerst wichtig. Jeder kann sich da jetzt einsetzen, was da für ihn eine Rolle spielt. Dass man sich auch sehr gerne auch mit Dingen beschäftigt und dabei auch sowohl Gott als auch andere vergisst oder vernachlässigt. Genau. Und was dann folgt, ist an der Stelle etwas Positives. Dieses Volk hört, da hörten Zerubabel und Jeschua das Wort. Und hören heißt nicht nur, ich hab's verstanden, okay. Sondern hören in diesem Sinne, und das merkt man ja auch danach, dass sie auch tatsächlich es tun. Also sie hörten auf die Worte von Haggai und sie fangen an zu handeln. Und das Interessante ist ja auch, dass Gott hier in Vers 14 sagt, er erweckte den Geist. Also diese Ausrichtung auf Gott bewirkt auch sozusagen, dass die Israeliten wieder Kraft bekommen, dass sie Motivation bekommen, auch das zu tun. Und dann steht da eben auch, da wurde der Geist des ganzen Volkes erweckt und sie kamen und die Arbeit am Haus des Herrn der Herrscharen im Angriff zu nehmen. Ja, und das ist an der Stelle erstmal soweit der Bibeltext. Und das ist jetzt die Frage, wie trifft das auf uns zu? Also wir haben jetzt keinen Tempel mehr, den wir bauen. Also der Tempel, der in Jerusalem ist tatsächlich ja auch zerstört. Und das ist ja auch wirklich was den Juden, die jetzt daran glauben, dass dieser Tempel immer noch physisch vorhanden sein sollte, dass das wirklich der Ort ist, wo Gott wirkt oder wo Gott präsent ist. Das, was es ihnen einen unglaublichen Schmerz verursacht. Aber letztendlich ist es so, dass wir einen neuen Tempel haben. Und auch der Tempel hat eine zentrale Bedeutung. In Johannes 2, Vers 19 steht, Jesus antwortete und sprach zu ihnen, brecht diesen Tempel ab. Damit meint er der Tempel, der jetzt quasi auf diesen Tempel folgt. Der wird nochmal zerstört und wieder aufgebaut. Jesus spricht von seinem Leib als den Tempel. Also er sagt, brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. Das sind quasi die 3 Tage, die Jesus eben im Grab ist und nach denen er wieder aufersteht. Und das bedeutet eben, dass der Tempel Jesus Christus selbst ist. Und als Jesus stirbt, passiert ja auch etwas ganz Interessantes, und zwar zerreißt der Vorhang im Tempel. Das heißt, das ist das Allerheiligste, wo nur wirklich die Hohepriester noch nur zu bestimmten Zeiten Zugang hatten. Das bedeutet eben, dass der Zugang zu Gott für jeden Einzelnen von uns heute möglich ist. Und das ist wirklich eine gute Botschaft, dass wir nicht nach Jerusalem pilgern müssen, um Gott zu begegnen, sondern dass wir heute hier Gott begegnen können. Es geht aber auch noch weiter. In 1. Korinther 3, Vers 16 steht Folgendes. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr aber seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Gemäß der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt, ein anderer aber baut darauf. Jeder aber gebe Acht, wie er darauf baut, denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Also doch mal weiter. Das heißt also, es ist nicht nur Jesus, der Tempel ist. Da wird von Jesus als dem Grund, von dem Fundament gesprochen, auf das wir aufbauen sollen. Und, das steht auch noch da, wir sollen darauf Acht geben, wie wir darauf bauen. Und da ist es ganz essentiell, dass wir eben auch da, wie das Volk Israel damals, dass wir die richtigen Prioritäten setzen. Und dass wir Gott an erste Stelle setzen. Wie sieht das jetzt konkret aus? Was sind jetzt so Prioritäten? Und ich habe das mal hier einmal aufgelistet. Das ist jetzt erstmal eher eine stichpunktartige Liste, aber ich denke, das kann uns helfen, auch da uns auszurichten. Und wenn ihr jetzt gerade noch das Bild vom Kompass vor euch habt, das ist wichtig zu wissen, in welche Richtung wir gehen. Was ist die erste Priorität und dass da sich danach alles Weitere ausrichtet. Wenn ich ganz genau weiß, wo ich hin muss und ich auch wirklich klar auf dieses Ziel zugehe, dann ordnet sich auch alles andere dem unter. Die erste Priorität, sagt Gott an mehreren Stellen und auch schon in 5. Mose 6, Vers 5 steht, höre Israel, der Herr, unser Gott ist der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir gebiete, du sollst sie auf dem Herzen tragen und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Also jederzeit daran zu denken, der Herr ist Gott allein. Du sollst ihn lieben von ganzem Herzen und das wirklich auch die ganze Zeit in dir tragen. Es soll dich wirklich durchdringen. Das Wort Gottes soll dich durchdringen. Ein weiterer Vers steht in Matthäus 6, 33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere hinzugefügt werden. Das hätte man den Leuten auch dort schon zusagen können oder sie haben das da wirklich erlebt, dass das sich neu ausrichten, dieses Kalibrieren auf Gottes Reich, auf den Bau des Tempels, dass das an erster Stelle steht und alles andere dann danach kommt und Gott auch da seins dazu gibt. Das bedeutet, die Beziehung zu Gott hat die oberste Priorität. Und die Erfüllung liegt darin, dass ja, wir Gott lieben, aber wir auch Gott lieben können, weil er uns zuerst geliebt hat. Und dass es uns wirklich auch eine Freude ist, ihm zu dienen, und auch sein Reich zu bauen. Und dieses Denken, dass wir Gottes Tempel sind, dass wir darauf aufbauen, das durchdringt alle anderen Bereiche unseres Lebens. Das ist das, worauf wir uns ausrichten. Und dadurch folgt alles andere. Und dieses Denken, diese Liebe zu Gott, durchdringt alle anderen Lebensbereiche. Ob das jetzt die Familie ist, den Beruf oder andere Lebensentscheidungen, die Finanzen, andere Beziehungen. Das bedeutet auch, dass Jesus der Herr über unser ganzes Leben ist, dass wir ihm folgen und das auch tun, was er uns individuell auch aufträgt. Und ganz praktisch kann das eben bedeuten oder bedeutet das, dass wir eben Zeit mit ihm verbringen, sei es im Gebet, Bibel lesen oder in der Gehorsam oder in der Anbetung, im Gottesdienst miteinander und dass wir wirklich Treue, uns als treue Verwalter eben in allen Lebensbereichen erweisen. Und es geht eben nicht darum, wie es damals der Fall war, dass wir uns selbst verwirklichen, dass wir unser Haus schön täfeln, je nachdem, was das für jeden von euch bedeutet, sondern darum, Gottes Willen zu tun, dass daraus alles andere folgt. Und was Jesus dann macht, er nimmt dieses Gebot aus 5. Mose 6 und verstärkt das und ergänzt das nochmal. Matthäus 22 ist das, von Vers 37 bis 38. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Also er bezieht sich auf 5. Mose. Und das zweite ist mit ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das bedeutet, aus dieser Liebe zu Gott erfolgt eben auch diese Nächstenliebe zu den anderen, die sich widerspiegelt in der Ehe, in der Beziehung zu Kindern, wenn man welche hat, in der familiären Fürsorge, aber eben auch zu anderen, zu denen wir Beziehungen pflegen, zu Freunden, aber eben auch zu Fremden. Und das ist unsere Herausforderung, auch dass Ehen und Familien Christus widerspiegeln und dass, wie wir auch Beziehungen leben, dass das ein Abbild ist, auch in der Gemeinde, wie Christus sich das vorgestellt hat und dass andere Menschen das auch sehen und ins Nachdenken kommen und überlegen, was hat diese Gemeinschaft, was ich mir vielleicht wünsche oder was ich suche. Genau. Nächstenliebe in der Familie, im Gemeindeleben und auch eben darüber hinaus. Und dann folgt daraus eben alles andere. Daraus folgt die treu sein zu sein im Beruf, in der Arbeit, im Alltag, ihm wirklich treu nachzufolgen. Und es gibt einen Vers in Kolosser 3, Vers 23, da steht, was sie auch tut, tut es von Herzen als dem Herrn und nicht von den Menschen. Und das ist eben auch nicht weniger heilig. Arbeit gehört genauso auch zum Leben dazu. Und auch das eigene Haus braucht vielleicht mal auch Pflege. Aber es ist, hat sich dem anderen, den Prioritäten anzupassen und eben unterzuordnen. Genau. Ja, was nehmen wir mit? Sich auszurichten, auf Gott, seine Prioritäten zu kalibrieren. Und ich glaube, das ist auch was jetzt nicht einmal passiert, ich habe mich jetzt ausgerichtet und dann laufe ich da straight drauf zu. Ich kann zumindest aus meinem Leben berichten, dass das nicht immer der Fall ist, dass das eben immer wieder dieser Kalibrierung bedarf und man sich immer wieder dessen bewusst sein muss, was ist tatsächlich wichtig, was ist die Priorität, auf was muss ich mich ausrichten und auch zu merken, okay, jetzt bin ich an der einen Stelle oder an der anderen Stelle vielleicht auch, abgewichen oder habe mich da anderen Sachen hingegeben, die mir jetzt irgendwo schöner oder einfacher vorkamen, weil es ist ja eben auch so, dass es nicht immer einfach ist. Also in dem Buch Haggai ist es ja auch so, da geht es ja wirklich um Arbeit. Also es geht um den Wiederaufbau des Tempels. Das ist physische Arbeit, die da verrichtet werden muss, die Gott auch fordert. Das heißt also, das ist nicht immer ganz so bequem, in der Nachfolge zu stehen. Aber es ist eben das, was Gott uns, was Gott uns aufträgt, diesen Auftrag, den er uns gibt, und was letztendlich auch diesen Ewigkeitsbestand hat. Das, was Robert auch vorhin in diesem Zitat von Jim Elliot gesagt hat, dass wir uns nicht diese Schätze hier auf Erden sammeln, sondern dass wir tatsächlich für Schätze oder für einen Schatz sammeln, der im Himmel ist, der ewig ist und der nicht der auch nicht zerstört werden kann. Ich möchte euch zum Schluss noch ein paar Fragen mitgeben. Und zwar die erste Frage, und dann kommt immer jeweils so eine Hilfsfrage dazu. Worauf ist der Kompass deines Herzens ausgerichtet? Was sind deine Prioritäten? Und woran man das, ich denke, relativ gut klar machen kann, ist, worum kreisen deine Gedanken? Auch sogar, wenn du vielleicht hier im Gottesdienst sitzt, ein bisschen abschweifst, wo gehen deine Gedanken hin? Was ist dir wichtig? Bist du dir bewusst, dass die Arbeit in Gottes Reich auch mit Anstrengung und Opfer verbunden ist? Und bist du eben auch da bereit, anhand dessen deine eigenen Wünsche und Prioritäten zu prüfen? Und glaubst du, wie wir es jetzt auch heute gelesen haben, dass Gott dich segnet, wenn du in seinen Wegen unterwegs bist? Nicht in den einfachen Wegen, aber dass Gott eben auch das segnet. Und vielleicht hilft es dir auch da, dich daran zu erinnern, wo Gott auch schon Segen geschenkt hat, als du ja ihm gehorsam warst. Ich würde einfach ein bisschen Zeit geben, so ungefähr 2 Minuten, wo ihr euch Gedanken machen dürft. Ihr dürft es auch gerne abfotografieren oder euch aufschreiben und in die Woche mitnehmen. Ich würde dann mit einem Gebet abschließen. Herr, ich danke dir, dass wir dein Wort haben. Danke, dass du uns auch diese Zusagen machst, dass du immer wieder treu bist, dass wir es auch lesen können, ja, wie Menschen auch dir untreu gewesen sind und du dich aber immer wieder als treuer Gott erweist, als ein Gott, der ja, uns ermahnt, der uns auch wieder dahin ruft, auch wirklich dir nachzufolgen, auch unseren Kompass wieder auf dich auszurichten. Und ich möchte dich bitten, dass du ja, das heute an diesem Tag tust, aber dass du uns auch ja, kontinuierlich immer wieder durch ja, verschiedene Situationen, verschiedene Menschen, Eindrücke ja, immer wieder auf dich ausrichtest und dass uns das bewusst ist, dass das wirklich das ist, was Bestand hat, dass wir ja, uns immer wieder an dir ausrichten und dass wir unsere Prioritäten klar auf dich ausgerichtet haben und dass, ja, wenn wir das tun, dass du auch die Zusage machst, dass du auch das Deine dazu gibst, dass wir uns ja um die anderen Sachen nicht sorgen müssen. Ich danke dir für jeden, der hier ist. Ich bitte dich auch, dass, ja, wenn wir Lasten zu tragen haben, dass es hier auch ein Ort sein darf, an dem wir auch diese Lasten gemeinsam tragen dürfen und auch gemeinsam dein Reich bauen können. Amen.